Willkommen bei Solo in Place, dem Podcast, in dem die Menschen interviewt werden, die sonst eher im Schatten stehen, weil sie andere ins Rampenlicht stellen. Es wird um die Faszination gehen, auf Konzerten Sound zu machen, den Druck, aber auch den Spaß, den man dabei haben kann. Es wird einfach um alles gehen, was einem auf diesem Weg begegnen kann. Und es darf dabei auch gern etwas technisch werden. Vor allem aber geht es um meinen Gast, seinen Werdegang und darüber, was er heutzutage so macht.
Ich habe letztens mal meine Gewerbeanmeldung mit 16 gefunden. Genau, da habe ich als Hand angefangen. Dann machst du die Frühschicht, weißt ja, wie es abläuft, und dann stand ich halt auf einmal hinterm Pult. So. Das war schon immer um mich rum, also das war schon immer mein Thema.
Und deshalb glaube ich auch, dass da die Erwartungshaltung live eine andere geworden ist, dass auch quasi ab Song 1 das schon ballert.
Schau, es vorbei. War dann auch vorbei. Zum Glück konnte sie nicht mehr dran erinnern. Oh, shit. Fehler passieren, Irritationen, nennen wir es mal so, passieren. Das ist völlig normal und gehört auch dazu.
Ich dann da halt auf großen Festivals stand oder wichtige Jobs gemacht habe und mich das halt gar nicht mehr so berührt hat, einfach weil ich zu viel gemacht habe in der Zeit.
Es werden immer eigentlich 100% erwartet und gut sind 120. Guten Morgen, Claudio.
Guten Morgen. Na, wie geht's dir denn?
Gut, müde.
Wo treffe ich dich jetzt gerade an?
Ich bin gerade in Berlin bei der Firma Claire BBM und machen gerade mal wieder eine Tourvorbereitung. Preppen das Material für die nächste Tour. Für den nächsten Künstler, und dann beginnen Produktionsproben ab dem Wochenende und dann geht's, glaube ich, nächstes Wochenende schon los.
Dann bin ich auf jeden Fall sehr froh, dich hier noch zwischen Tür und Angel zu erwischen und dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast, denn Solo in Place in der heutigen Folge ist Bernhard Kühne. Bernhard ist ein Tausendsasser, denn man findet ihn sowohl am Monitor, am FOH, im Studio, und er hat Expertise im Akustikausbau von Tonstudios und ist obendrein auch noch Playback-Operator. Bernhard arbeitet sowohl für Klassikproduktion als auch in der Unterhaltungsmusik für Künstler wie Emilio, Finch, UFO 361, Alligator, wo wir uns auch kennengelernt haben, Chris Norman und viele, viele weitere. Stimmt das denn so oder was habe ich noch alles vergessen?
Ach Gott, ja, ich bin halt, genau, nach meinem Hochschulstudium damals, was man jetzt nicht zwingend braucht, um in der Branche zu arbeiten, beziehungsweise im Live-Bereich, war ich bei einem Akustikbüro und hatte danach aber das Bedürfnis, nochmal irgendwie hinters Mischpult zu kommen oder Musik zu produzieren. Und im Live-Bereich war ich eigentlich schon immer tätig, ganz früh angefangen, ist eins zum anderen gekommen.
Das heißt, du bist dann einfach irgendwie ins Studio gekommen oder hast du dir...
Die Studiotätigkeit oder die ersten Gehversuche an der DRW macht man ja früh. Ich glaube, wenn man selber Musik macht, nimmt man sich dann selber auf. Und ich glaube, die erste DRW, ich habe auch irgendwie mit Cubase irgendwie ein bisschen rumgeschraubt und dann kam Pro Tools, was ist nach wie vor noch irgendwie... Ja, oder letztendlich ist es egal, was für eine DRW es ist. Also ja, und dann kam eins zum anderen.
Okay, dann fangen wir doch mal chronologisch an, weil du sagst, du hast auch vorher schon Live-Sound gemacht. Wie bist du denn überhaupt zum Ton gekommen?
Wie ganz viele habe ich selber Musik gemacht. Dann ging es darum, okay, was passiert jetzt weiter damit? Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in dem Bereich.
Zum Veranstaltungstechniker
dann? Genau, ich habe damals, da gab es den Lehrberuf gerade relativ frisch, also noch nicht lang. Und habe die Ausbildung gemacht und habe mir aber gedacht, das war alles noch sehr unstrukturiert. Habe danach noch mein Hochschulstudium gemacht und hatte das Glück, dass ein Prof von mir mich gefragt hat, ob ich bei ihm arbeiten will in der Akustikplanung. Und da war ich dann halbtags oder ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die Woche, ein Jahr. Und dann ging es darum, Vollzeitjob oder nicht. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dann auch immer noch oder schon freiberuflich tätig war. Und ja, da ging es dann quasi los mit der kompletten Freiberuflichkeit. Arbeiten mit Künstlern, Bands, Orchestern und so weiter.
Weil was war das genau für eine Hochschule?
In Düsseldorf, die Robert Schumann war das. Das war ist quasi Ingenieur für Bild und Ton, so nannte sich das damals. Das heute heißt der Studiengang, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen anders.
Hast du da aus diesem Akustikbau oder Akustikplanung irgendwie auch viel für dich mitnehmen können, quasi für wahrscheinlich irgendwie viele Sachen gelernt über Raumakustik generell, Raummoden und so, was du jetzt irgendwie auch auf deine Arbeit live umsetzen kannst, oder?
Ja, mein Steckenpferd war, glaube ich, schon immer auch so ein bisschen die Messtechnik. Wie gesagt, ich war auch immer der in der Firma, der dann losgeschickt wurde, wenn es irgendwie um raumakustische Messungen geht, um bauakustische Messungen. Genau, das habe ich dort gelernt und viel gemacht quasi. Ich finde es ganz cool, wenn man ein solides Messsystem irgendwie zur Hilfe dabei hat, wenn man sich irgendwie sein Smart, was wahrscheinlich viele kennen, schön konfiguriert und auch weiß, was man da sieht. Das ist ja oft auch nicht immer der Fall, das zu interpretieren weiß. Darum war es für mich zum Beispiel, oder ist es nach wie vor eine große Umstellung, wenn ich verschiedene Analyzer sehe oder RTAs. Das blinkt alles hübsch, aber kann ich es dann auch richtig interpretieren? Das ist auch immer der Punkt.
Genau, viele eigentlich so aus unserer Branche haben ja auch mal ein Instrument gespielt. Das hast du ja auch eingangs schon erwähnt. Was spielst du denn eigentlich für ein Instrument?
Also bei mir ist Gitarre das Hauptinstrument, Nebeninstrument ist Klavier, Piano, aber also Gitarre, genau.
Okay, das hast du dann in deiner Band dann auch gespielt, oder?
Ja, habe ich in meinen vielen Bands damals auch gespielt, richtig.
Okay. Genau. Ja. In welche Richtung ging das dann alles?
Ach Gott, von Punk über Rock über Gott, irgendwelche klassischen, dann, wo man älter wurde, irgendwie Lesungen begleitet, Moneyjobs, irgendwie ein bisschen klassische Gitarre geklimpert zur Pausenunterhaltung und genau.
Ja, ich habe mal Bass in einer Punkband gespielt. Vielleicht können wir dann ja an diesem Punk-Ding nochmal anknüpfen und brauchen wir nur noch einen Schlagzeuger. Am besten, der auch mal in einer Punkband gespielt hat.
Ah, gibt's bestimmt.
Vielleicht finde ich hier noch einen im Workshop, finde ich bestimmt, Workshop sage ich schon, Entschuldigung, im Podcast finde ich bestimmt noch irgendeinen Schlagzeuger,
bestimmt,
der in unsere Band mit einsteigen will. Auf diesem Weg, irgendwie so, als du da angefangen hast, gab es da irgendwelche Vorbilder für dich oder so Mentoren, die dich ein bisschen an die Hand genommen haben und dir da mal was gezeigt haben? Oder bist du da sehr autodidaktisch dann rangegangen?
Ach nee, doch schon. Also ich habe immer wieder natürlich die Operator kennengelernt und habe mich immer gefragt, okay, was sind das für Leute, die einfach kommen und sich in den Mischpult stellen und dann irgendwie da arbeiten. Also die kommen kurz vor der Band und gehen dann quasi auch mit der Band wieder oder mit dem Künstler. Und was machen die? Und wie sind die da hingekommen? Und das fand ich immer ganz spannend, die sich aber wirklich auf den eigentlichen Job fokussiert haben. Oft ist es ja tatsächlich so, dann kommst du mit irgendeiner PA-Firma, baust das Lautsprecher auf, kümmerst dich um die komplette Infrastruktur, dass überhaupt ein Konzert stattfinden kann und dann wurde von dir oder wird nach wie vor erwartet, dass du dann irgendwie noch solide ein Konzert quasi mischen kannst oder was auf der Bühne passiert.
Nachdem man schon 16 Stunden aufgebaut hat und verkabelt hat. Und
quasi, ne, genau, so. Richtig.
Ja.
Genau, und dann habe ich auch mal gesehen, es geht auch so, dass du kommst, dich wirklich auf das fokussierst, wofür du auch da bist, / am Ende im Idealfall auch bezahlt wirst. Und dann dachte ich mir, okay, wie kommt man da hin? Was kann man machen? Und habe mich dann noch mal ein bisschen weiter informiert und bin dann einen bisschen anderen Weg gegangen.
Ja, wie kommt man denn da hin?
Ach, ich glaube, man kommt da hin über ganz viel Praxiserfahrung. Also arbeiten mit Künstlern, auf Konzerte selber gehen, sich versuchen weiterzubilden, bei vielleicht dem einen oder anderen Workshop.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Zwani kommt gleich, ne, per PayPal rüber.
Ja. Richtig. Ich glaube, man braucht nicht zwingend eine Ausbildung, hilft natürlich. Es gibt ja mittlerweile verschiedenste Möglichkeiten, Wege, wie man sich da fortbilden kann. Oder sogar irgendwie im Netz, YouTube und so weiter. Genau.
Warst du denn früher eigentlich irgendwie in einem Club? Hast du da angefangen oder warst du bei einer PA-Firma?
Ich war tatsächlich sowohl als auch. Also ich habe ich war bei verschiedenen PA-Firmen, die mich immer wieder angerufen haben. Ich habe wirklich echt ich habe letztens mal meine Gewerbeanmeldung mit 16 gefunden, die ich mit meinem Vater ausgefüllt habe.
Genau. Also wann war das? Das muss ja schon ewig her sein.
Das ist ewig her, also wirklich. Genau, da habe ich als Hand angefangen.
Ja.
Und
das habe ich auch mal zwischendurch gemacht, tatsächlich, ja.
Ja.
Oh. Also damit habe ich zwar nicht angefangen, aber dann zwischendurch zum Geld verdienen und auch um dann mal so in größere Produktionen reinzugucken. Und tatsächlich hatte das für mich dann irgendwie auch nochmal so ein Benefit, dass mich da ein Kollege quasi gesehen hat, der schon einen Tick älter war zu dem Zeitpunkt und auch da schon größere Jobs gemacht hat, der mich dann auch später so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Also so beim Thema Mentoren müsste ich den auf jeden Fall erwähnen.
Absolut, so war es bei mir auch. Also ich weiß nicht mehr, welcher Kollege das war. Es war in München, war ein Straßenfest oder so und ich weiß nicht, war da ein paar Mal als Helfer und dann ging es eigentlich auch relativ schnell so, okay, gut, der kann dann doch irgendwie ein Kabel von A nach B ziehen und stecken. Man hatte mein Mikrofon gesehen und dann war, hey, ich habe keinen Bock, morgen früh irgendwie hier zu sein, machst du die Frühschicht, weiß er, wie es abläuft. Und dann stand ich halt auf einmal hinterm Pult. So.
Erinnerst du dich noch an deine allererste Show, bei der du am Pult standst? Und da würde mich mal interessieren, wie du dich da gefühlt hast. Also, falls du dich erinnerst.
Ein ganz, ganz klares Nein. Ich habe keine Ahnung mehr.
Du willst dich nicht mehr erinnern.
Nein, ich weiß es nicht mehr. Also, und wahrscheinlich die ersten 100 Shows waren wahrscheinlich auch für alle anderen Beteiligten ganz, ganz schrecklich. Mit mir. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, glaube ich, wie jeder in irgendwelchen Jugendclubs, Jugendhäusern. Also ich hab tatsächlich noch mit Analogpulten angefangen. Ich bin relativ schnell hat mich so eine halbgroße PA-Firma dann auch auf Festivals geschickt und durfte dann da auch irgendwie bei so 10.000er Festivals irgendwie FOH-Betreuung machen. Also ich hatte keine Ahnung, was ich tue. War dann auch hin und wieder ein bisschen schwierig. Ich glaube, den einen oder anderen Kollegen von den ich heute noch treffe, da dachte ich mir, den hast du mit 20 oder so, dem hast du mal alle Insertkabel aus dem Analogpult gesteckt oder rausgezogen vor der Zugabe. So, die Show ist rum.
Show ist vorbei.
Show ist vorbei. War dann auch vorbei. Zum Glück können sie sich nicht mehr dran erinnern.
Oh shit.
Genau, aber so war das quasi damals. Also ich habe das noch analog gelernt, komplett. XL2, XL3, genau, MH3 und so weiter von Soundcraft hatten die und da drauf und klar mit den großen Side-Racks und so weiter und dann in jedem Changeover einfach, ja, wo brauchst du deine Insatz? Klack, 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 klack und das war so damals der Job als FH-Betreuer.
Genau, was man vielleicht den jungen Leuten nochmal so ein bisschen erklären muss, wie das damals lief. Da gab es halt meistens dann bei Festivals oder örtlich, egal ob das im Club oder irgendwo draußen war, gab es halt meistens ein meistens recht großes Mischpult, ein Festival-Patch, wo dann alle Bands drüber gespielt haben und dann Outboard-Equipment, Kompressoren, Gates, Effekte und sowas. Und dann ist der Soundcheck im Prinzip der erste Song. Ja, erste, zweite Song. Für die Headliner hat man dann vielleicht nochmal ein paar Kanäle quasi separiert, dass die nicht mehr angefasst wurden. Sowas wie Main Vocals oder eben wichtige Kanäle für die Band. Oder selbst mitgebrachtes Outboard Equipment war dann auch exklusiv dann für die Headliner. Ansonsten gab es halt dieses eine Mischpult und man musste dann halt möglichst in den ersten Songs einfach schnell sein. Ne? Und anders als heute, wo im Prinzip ja jede Band, auch jede kleinere Band dann halt schon mit dem Mischpult ankommt und mit einem fertigen Sound quasi, den man dann nur noch örtlich anpassen muss, war das damals noch ein bisschen eine andere Challenge.
Absolut, absolut.
Da musste man dann ja auch mal gucken, wenn man irgendwie 8 Kompressoren hatte oder vielleicht auch mal nur 4 und davon war einer kaputt. Wo stecke ich mir die denn eigentlich drauf? Auf welche Kanäle oder auf welche Gruppen und so? Und da muss man ein bisschen erfinderisch werden. um das vorhandene Material dann auch vernünftig zu nutzen. Also ich erinnere mich da auch an kleine Touren durch kleine Clubs, wo wir dann zum Teil irgendwie erstmal eine PA heil machen mussten, bevor da ein Konzert stattfinden konnte. Da hatte ich dann früher immer einen Lötkolben dabei, um dann vielleicht doch nochmal irgendein Insert-Kabel nachzulöten, um einen Kanal mehr zu haben.
Ganz genau.
Genau. Also ein bisschen andere Zeiten. Aber was daran auch ganz gut war, dass man damals auch nochmal ein bisschen eher ans Mischpult kam dadurch, ne?
Absolut. Also weil du davon gefragt hattest, bei mir war es ja wie gesagt die PA Company, aber auch die Clubs, zum Beispiel die Kantine in Augsburg, wo ich viel war, oder das Ostwerk. Ja, also wie gesagt, man hatte halt irgendwie, was weiß ich, 4, 6 Kompressoren und irgendwie ein kleines Pult und dann muss man gucken, was man daraus macht. Und klar, bis wir immer zum Clubbetreiber und das, hey, wir brauchen unbedingt hier das und das noch und gab's aber nie. Darum mit dem Gegebenen arbeiten, ja, so ist es.
Gab es für dich irgendwie einen Schlüsselmoment, an dem du dich für einen Sound entschieden hast und nicht für Licht oder irgendwas anderes?
War es tatsächlich schon immer. Also ich habe da natürlich auch irgendwie Licht gebaut und Traversen geklopft und Leier gebaut und gedengelt und was weiß ich. Aber es war tatsächlich bei mir schon immer, hat immer irgendwas mit Ton zu tun oder mit Akustik oder mit Sound. Also das war es schon immer.
Das fandest du für dich irgendwie einfach am nächsten, wahrscheinlich irgendwie auch aus einer Band kommend, irgendwie selbst
ja,
in einer Band
aus meinem Eltern, und auch aus meinem Elternhaus, weil irgendwie, ich habe als Kind viel Platte gehört mit meinem Vater und solche Sachen. Also das war schon immer um mich rum. Also das war schon immer mein Thema.
Ja, meine Faszination war auch irgendwie ganz klar auf den Ton beschränkt. Auch da war dann für mich irgendwann klar, ich will eigentlich am liebsten nur noch FOH machen, auch obwohl ich früher auch ziemlich viel Monitor gemacht habe, auch mit dem besagten Kollegen, der mich dann so ein bisschen unterstützt hat und in Jobs reingeholt hat. Da hat er dann immer FOH gemacht und ich Monitor. Ich war dann aber natürlich immer auch mit meinen Bands dann immer am FOH und habe dann von vorne vielleicht noch Monitor mitgemacht. Irgendwann habe ich mich dann so für ein FOH entschieden, aber du machst ja total unterschiedliche Sachen.
Ja, das ist richtig.
Hast du da irgendwie eine Lieblingsaufgabe oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also die wir kennen jetzt uns aus der Position, du machst FOH, ich mach Monitor, haben wir ja auch einen Künstler, den wir zusammen betreuen. Ich finde, das hat alle Aspekte, alle Punkte, das ist das Spannende an dem, Anführungsstrichen, an dem Beruf, dass es extrem abwechslungsreich ist. Auch, ich finde, die Position Monitor zum Beispiel ist, wahrscheinlich können wir da alle Kollegen, die viel Monitor machen, zustimmen, ist, weiß ich nicht, vielleicht 20-30% der technische Part ab einer gewissen Produktionsgröße und der Rest ist wirklich so eine gewisse psychologische Betreuung, so einen gewissen psychologischen, das zu handeln, was da eigentlich alles an Emotionen und positiven und aber auch negativen Dingen passiert.
Klar, irgendwie auch in stressigen Situationen dann derjenige zu sein, der den Musikern und vielleicht irgendwie auch anderen Teilen der Crew irgendwie halt nochmal so ein bisschen Halt gibt und so das Gefühl vermittelt, ey, ich habe hier alles im Griff, so, ne? Auch wenn gerade die Welt untergeht.
Ja, was heißt die Welt untergeht? Also ich finde, man muss da irgendwie die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Es ist ja auch, trotz dass es große Shows sind, also es sind halt Shows und die müssen spielen, die müssen funktionieren, alle müssen da irgendwie zusammenarbeiten, geben ihr Bestes. Da passieren halt aber auch Fehler und das ist okay. Also ich glaube, man braucht da also bestimmt die Ruhe, gewisses Maß an Einfühlungsvermögen. Ja, also wie gesagt, der technische Part sollte beim Monitor machen sitzen. Man sollte sich einen Workflow überlegen, der für einen gut funktioniert. Und ich bin immer der Meinung, die Technik sollte, wie gesagt, ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Also und ich glaube, das ist auch so eine Lernkurve, die kommt dann irgendwann mal im Laufe der Zeit, dass man sich so denkt, oh, eigentlich ist eigentlich völlig egal, was für ein Mischpult da steht. Oder klar, mit dem Arbeitsgerät, das mich irgendwie am schnellsten zum Ziel bringt, wo ich hin möchte. Genau.
Also hast du da irgendwie so ein Wunsch-Setup?
Ja, aktuell ist es, nachdem ich auch relativ viel im Studio arbeite und in der Avid-Umgebung, ist es dann schon im Live-Bereich auch aktuell sind es die Avid-Pulte. Aber ja, ob sei es Avid, Yamaha oder was es auch immer gibt. Also es muss halt funktionieren, es muss stabil funktionieren und es muss schnell funktionieren. Das ist beim Monitormachen zum Beispiel wichtig. Das ist beim FOH-Machen ist es natürlich auch wichtig, aber da weiß ich, was ich machen will und wie lange es dauern darf. Und beim Monitormachen ist man ja doch so irgendwie in so einer Dienstleistungsposition ein bisschen noch mehr, beziehungsweise in die Dienstleistungsposition für eine direkte Person.
Stellst du auch dein eigenes Ego hinten an, quasi, wenn es heißt, ich möchte jetzt aber diesen komisch verdrehten Mix haben und das muss irgendwie so und so klingen und der Künstler am Ende glücklich ist, dann hast du deinen Job ja eigentlich richtig gemacht, aber wahrscheinlich bietest du da ja schon so gute Mixe an, dass die auch gerne einfach übernommen werden.
Ach, das weiß ich gar nicht. Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, da gibt es verschiedene leicht unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich glaube, ich habe da überhaupt gar kein Thema mit, wenn jemand meint, er will das so und so hören. Die können sich bei mir auch ultra gern selber in das Pult stellen und es gibt da ganz viele Künstler oder Musiker, die da auch die Expertise haben und sich selber den EQ so hinzudrehen, wie sie es gerne hätten. Und da bin ich völlig fein mit. Also wir hören alle leicht unterschiedlich, wir haben eine andere Auffassungsgabe, wir haben unterschiedliche Tage, Gemütszustände, daher hey, jeder wie er es gerne hätte.
Am FOH, finde ich, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da würde ich davon ausgehen, dass man da auch eine Person bucht, auf dessen Sound man dann auch steht und man da die Person erstmal machen lässt, sozusagen. Und wenn es dann noch irgendwie Themen gibt, dass man da gemeinsam drüber spricht und im Sinne des Gesamtsounds da vielleicht nochmal Dinge verändert. Aber es gibt ja auch mal so Konstrukte, wo dann mehrere Leute im FOH-Sound was zu sagen haben und das dann auch umsetzen. Ich glaube, damit hätte ich so ein bisschen ein Problem, wenn da zum Beispiel irgendwas dann nicht so klingt, wie ich das gerne hätte, ich das dann aber so fahren müsste.
Glaube ich auch. Also ich glaube aber auch, dass Leute dich natürlich buchen wegen einem gewissen Taste, wegen deinem Geschmack und dass vielleicht dein Geschmack der ein größtmöglicher Nenner ist, das ist ja genauso, wenn du einen Mix zum Mastern gibst oder sowas, dann gibst du einen Mix zu 10 verschiedenen Mastering-Engineers und wenn die alle irgendwas von ihrem Job verstehen, kriegst du 10 verschiedene Master. Und das ist auch gut so. Also die sind wahrscheinlich alle gut, aber leicht unterschiedlich. Und so ist es ja beim, wenn du da jetzt einen FOH-Engineer hinstellst oder 10 verschiedene FOH-Kollegen, Kolleginnen, dann ist es 10-mal unterschiedlich, aber wahrscheinlich nicht schlecht im Idealfall. Und darum, also es sind halt 10 verschiedene Geschmäcker. Und der eine hat seine Expertise im Metal, der andere im Hip-Hop, der andere, I don't know.
Das denke ich auch, das wird irgendwie immer unterschiedlich klingen und das ist irgendwie auch immer dann auch ganz spannend, quasi Mischer wiederzuerkennen, allein durch ihren Sound.
Absolut, absolut.
Stellen wir uns mal vor, das ist jetzt eine große Show, der Changeover war so ein bisschen hibbelig, weil es gab irgendwie ein Problem, vielleicht noch Funkstress oder so. Passiert da noch irgendwie was mit dir? Wie ist das so mit der Anspannung vor der Show generell oder wenn dann mal irgendwie wirklich was passiert und hast du da irgendwie für dich ja so Strategien entwickelt, wie du dann trotzdem ruhig bleibst?
Ich würde es nicht sagen, dass ich explizit Strategien entwickelt habe, aber ich merke schon oder habe so über die Jahre gemerkt, dass eine gewisse Erfahrung einen da auch, das habe ich vorhin auch gemeint mit, es ist nur eine Show, in Anführungsstrichen. Wenn es dann wirklich mal zu einer Havarie kommt oder es Probleme gibt im Changeover während der Show mit der Technik oder mit persönlichen menschlichen Dingen. Ich glaube, ich bin keiner, der hektisch oder laut wird, so würde ich mich jetzt selber einschätzen.
Ja, das kann ich definitiv unterschreiben. Also bist du auf jeden Fall der Ruhepol, Stage left.
Ich glaube, bei mir laufen dann so, okay, wo stehen wir jetzt gerade, was machen wir jetzt, wo fängt man an, wo suchen wir das Problem und dann schauen wir mal, wie wir eine Lösung irgendwie herbekommen. Und ja, so würde ich mich einschätzen. Genau.
Dazu eigentlich ganz gut passend ist die erste Frage aus einer Rubrik. Und zwar heißt diese Rubrik Biggest Fail. Und damit du dich auch traust, was zu erzählen, würde ich das dann auch tun.
Ja, bitte.
Du darfst entscheiden, ob ich zuerst oder du zuerst.
Natürlich du zuerst.
Ich zuerst. Ja,
ich lass mich inspirieren von deinen Fehlern.
Ja, du bist ja eigentlich der Gast, deswegen hätte ich dir gerne das überlassen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Biggest Fail, hä? Was meint er denn? Gut, ich nehme mal was Kleines. Monsters of Liedermaching, mit denen ich ja auch schon Ewigkeiten unterwegs bin, jetzt 18 Jahre. Da ist es mir mal während des Konzerts passiert, dass ich aus Versehen wohl irgendwie an den Knopf einer Mute-Gruppe gekommen bin und dann mal kurz absolute Stille war sozusagen. Da sind dann ja auch nur Akustikgitarren und Gesänge auf der Bühne und das war dann mal kurz aus. Und das haben viele Leute mitgekriegt, sich auch zu mir umgedreht. Es war halt auch gerade zu einem Zeitpunkt in dem Song, der so auf einen Höhepunkt zusteuerte. Und dann war es einfach mal kurz aus. Das war meine Schuld.
Ach Gott, das ist doch, also, das haben wir mir zigmal passiert schon. Genau sowas. Ich habe es gerade, wenn du geredet hast, habe ich versucht, drüber nachzudenken. Also solche Sachen passieren ja, oder passieren, sind mir passiert. Was waren Biggest Fails irgendwie? Klar, du gibst mal irgendwie von Künstler XY das falsche Bodypack raus. Der steht auf der Bühne und denkt sich, oha, was passiert da? Also in ihr Bodypack.
Komischer Mix.
Du drehst, denkst, oh, okay, irgendwas. Also ja, passiert einem auch, glaube ich, nur einmal. Aber klar, die Story, die ich vorhin erzählt habe, irgendwie, da war ich wirklich noch jung, wo ich dann irgendwelche Insertkabel dann gezogen hatte. Und der Kollege guckt mich nur völlig entgeistert an. So, ich glaube, der war so kurz raus aus dem FOH und ich fing halt irgendwie an, seinen Platz abzubauen. Also, beziehungsweise sein mitgemachtes Side-Rack so und dachte mir, oh, die Show ist rum. Die Show war nicht rum. wie gesagt, Fehler passieren, Irritationen, nennen wir es mal so, passieren. Ich glaube, das ist völlig normal und gehört auch dazu. Und ich persönlich finde, das ist ein bisschen psychologisch, dass auch all diese Aspekte, auch alles aus meinem Leben irgendwie, blöde Dinge, ist ja für alles irgendwie gut. Also, um draus zu lernen.
Vor allem, manche Fehler macht man dann eben wirklich nur einmal. Genau. Entweder weil man dann weg vom Fenster ist oder weil man sich dann merkt, diese Fehler nicht mehr zu machen. Das, was du gerade meintest, Insertkabel rausziehen, sowas Ähnliches gab es damals auch im Stadtpark in Hamburg, da auf dieser Freilichtbühne. Auch analoge Pulte. Ich weiß nicht mehr, welche Show das war und das war nicht meiner. Aber der FOH-Mann von der Band war auch davon überzeugt, dass die Show vorbei ist. Und früher bei Analogpulten, wenn die Show vorbei war, hat man das Analogpult freundlicherweise einmal resettet.
Genau.
So, und es gab bereits eine Zugabe und der Künstler war auch schon 2 Minuten oder so schon nicht mehr auf der Bühne. Und in diesen 2 Minuten ist ein Pultreset passiert.
So, und
der Künstler kam aber zurück. Hoppla. Da gibt's keinen Recall. Da muss man dann halt richtig schnell sein. Und dann haben die da standen die da vorne zu zweit, also mein Kollege und der FOH-Mann, und haben dann versucht, für den einen letzten Song der Zugabe das da alles wieder reinzudrehen. Das war, waren auch spannende 3 Minuten oder so, die der Song da gedauert hat. Aber in dem Fall haben, glaube ich, beide erst nochmal dann gewartet mit dem Resetten, des Puls, bis dann wirklich auch das Putzlicht an war.
Ja, macht Sinn.
Mal so quasi so kleine Fehler, ne, also oder größere Fehler, aus denen man dann eben lernt. Das können dann auch so Lieblingsfehler werden. Beispiel wäre, ich habe Kompressoren eigentlich früher immer nur mit Threshold und Ratio und dann halt Output Gain bedient. Attack und Release war mir immer so ein bisschen kryptisch und habe ich dann irgendwie so eingestellt, dass es für mich okay klang. Aber das ist so eine Sache, die hat ein bisschen gedauert zu raffen, dass Attack und Release total wichtige Parameter beim Kompressor sind. Hast du sowas auch?
Nein.
Das dachte ich mir, aber ich wollte die Frage trotzdem loswerden.
Nee, tatsächlich nicht. Also wenn ich mir Mixe von mir anhöre aus frühen Jahren oder Studioproduktion, also ja, früher, dann denke ich mir, oha, also da hat mir Kompression schon ganz gut gefallen. Also das ist Licht aufgegangen, ist mir vielleicht im Laufe der Zeit einfach, dass es überhaupt gar nicht so viel braucht. Also wir leben ja in einer Umgebung, in der alles möglich ist. Wir haben alle Tools mal 10 und auch im Studiobereich, wir haben jeden 1176er irgendwie 20 Mal in 20 verschiedenen Emulationsstufen und schön und gut, schaut alles super aus, aber ja, es ist wie gesagt alles nur ein Werkzeug und ich finde, man sollte sich schon raussuchen oder man sollte rausfinden, was für einen am besten funktioniert, auf welches Pult, welche DAW, welches Mikrofon, also egal, aber es sind halt alles Mittel zum Zweck.
Ja, klar. Sind natürlich irgendwie viele Tools einfach, mit denen wir tagtäglich arbeiten können und die uns natürlich auch dabei helfen, so einen Mix ein bisschen zu shapen. Mit der Kompression darf man es natürlich nicht übertreiben, aber heutzutage sind viele Mixe ja schon sehr dicht und ich würde auch sagen, dass ich auch ziemlich viel Kompression in meinen Live-Mixen benutze, Parallelkompression und so weiter. Eben um bestimmten Druck zu erzeugen und auch um so ja an so die aktuellen Hörgewohnheiten ein bisschen ranzukommen.
Absolut. Ich glaube aber, sorry, wenn ich dich da unterbreche, ich glaube, also wie gesagt, die letzten 15, 20 Jahre haben sich, glaube ich, die kompletten Hörgewohnheiten von uns allen extrem geändert und sowohl im Live- als auch im Studiobereich. Und wenn wir jetzt mal beim Live-Bereich bleiben wollen, ist es ja wirklich so, dass durch PAs, durch die immer bessere Auflösung, wie gesagt, von all den Werkzeugen sind die Möglichkeiten, also ist ja wirklich der Live- und der Studiobereich extrem nah zusammengekommen.
Ja.
Und ich glaube, dass auch ganz viele Künstler sich da selber monitoren in Form von Instagram-Videos oder wie auch immer. Das stimmt schon. Also wie gesagt, diese Hörgewohnheiten haben sich einfach extrem verändert, verschoben.
Eben weil wir jetzt diese Tools haben, Automation, Anbindung von Plugins, immer mit den gleichen Pulten touren dürfen, um den Sound weiter auszuarbeiten und wirklich irgendwie tief ins Detail zu gehen und natürlich mit der Band da an der Quelle irgendwie die Sounds zu optimieren und so. Das ist ja jetzt schon was ganz anderes, als es damals möglich war. Und insofern bin ich eigentlich immer auch so ein großer Fan von diesen Tools, egal was dann jetzt draufsteht. Und wie du schon sagst, jeder hat so seine Tools, mit denen er oder sie schneller arbeiten kann, schneller zum guten Ziel kommt oder zum besseren Ziel kommt.
Genau, klar.
Und deshalb glaube ich auch, dass da die Erwartungshaltung live eine andere geworden ist, dass auch quasi ab Song 1 das schon ballert.
Ich glaube aber auch, dass die Fehlertoleranz echt runtergegangen ist. Also das ist schon auch so. Es werden immer eigentlich 100% erwartet und gut sind 120. Also.
Aber meinst du da von Künstlerseite oder Management oder irgendwie auch vom Publikum?
Ja, von ich glaube, ja, medial vom Publikum wahrscheinlich auch. Und von Künstler- und Managementseite natürlich auch. Also wir arbeiten in einer Branche, wo glaube ich, viel Geld unterwegs ist. Ich lehne mich da jetzt mal ganz vorsichtig raus. Und ich kann es auch nachvollziehen. Also ein Künstler, der für seine Produktion viel Geld zahlt, will natürlich auch das bestmögliche Ergebnis. Und da ist auch eine gewisse Competition zwischen all den Produktionen, die da draußen sind. Also der Live-Bereich ist groß. In diesem Live-Bereich wird viel Geld für Technik bezahlt, die dann auch funktionieren muss, viel Geld für Personal bezahlt. Und da erwarten die Künstler, Management, Produktionsfirmen sich natürlich auch absolut höchstes Niveau. Und ich kann ich auch schon verstehen, wie gesagt. Und also aber sind wir wieder beim Thema Fehler passieren und so weiter. Ein bisschen auch diese Hire-and-Fire-Mentalität.
So, ich glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Zum einen, weil du gleich wieder arbeiten darfst.
Genau.
Das bedeutet, wir kommen jetzt zur Schnellfragerunde.
Oh nein.
Du darfst mit Ja oder Nein antworten. Macht auch nichts, wenn du mit ein, zwei Sätzen antwortest. Aber du musst eine Entscheidung fällen.
Okay.
Okay, auf diese Frage kann man gar nicht mit Ja oder Nein antworten, aber ich nehme es trotzdem vorweg. Was war deine schönste Tour?
Meine schönste Tour, wow. Die Touren, die wir beide gefahren sind zusammen, das waren meine schönsten Touren. Okay?
Die Antwort, okay. Darauf kann ich mich einlassen.
Okay.
Und dann komme ich gleich zur nächsten Frage und wahrscheinlich ist die Antwort dieselbe. Was war die anstrengendste Tour?
Ach nee, ich habe mal, also wirklich anstrengend, ich habe mal auch so Musical-Touren gefahren. Ich war auch so ein bisschen, das kann man so wirklich so ein bisschen über die Klassik-Sparte zum Musical. Auch ganz spannend, wie man da arbeitet, was man da macht. Technisch finde ich eins der ausgechecktesten Dinge, wie man mit Mischpulten im Live-Bereich arbeiten kann, möchte. Wenn du da jetzt nicht die Top-Notch-Musicals machst, sondern so die BC-Riege, da war es schon knackig, weil da haben wir zum Beispiel 11 Shows, also Back-to-Back gemacht. Und das kam dann immer wieder mal vor und das wird dann einfach körperlich, moralisch für die ganze Crew anstrengend.
Und dann wahrscheinlich auch nicht mit Nightliner, sondern Hotel und Sprinter
doch.
Oder
nee,
so.
Nee, das war schon Nightliner, sonst ging es gar nicht anders. Aber das ist halt einfach von der kompletten Infrastruktur, die dann passiert. Da tust du halt viel durch Stadthallen und teilst dir halt irgendwie mit, was weiß ich, 30 Mann eine Dusche so.
Ja, große Ensemble sozusagen oder Band plus Cast und
genau, richtig.
Headsets, immer wieder andere PAs und
genau.
Örtliche Gegebenheiten und so. Ne? Das stelle ich mir auch schwierig vor, anstrengender. Okay, analog oder digital?
Analog.
PA, EQ einstellen mit
ja.
Referenztracks, Virtual Soundcheck, Mikrofon
Virtual
oder mit
Soundcheck.
Noise? Virtual Soundcheck.
Ja, ja. Also wenn ich, also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wenn ich aber auf Tour bin und meine PA dabei habe, dann natürlich, also darum geht's ja an dem Abend.
Digico oder Avid?
Ach, auch da, also Stand aktuell, wir sprachen drüber, Avid, aber Digico funktioniert genauso.
Over- oder Underheads?
Overheads.
Camper oder Marshall Amp?
Camper.
Festivalshow oder Arena-Show?
Schwierige Frage, Arena-Show. Obwohl, Festivalshow. Ach, ich kann, Festivalshow. Festival.
Okay, Festival oder Club-Gig? In so einem räudigen, ranzigen, kleinen...
Club-Gig.
Ja, Mann. und würdest du sagen, Sound ist Kunst oder Handwerk?
Beides, ganz klar beides. Ich glaube, das Handwerk muss sitzen, um die Kunst zu machen.
Und Festival-Headliner oder schnell rein, schnell raus, Nachmittagsband?
Ja, ganz klar, schnell rein, 14 Uhr, 16 Uhr Band, schnell rein, schnell raus, ganz klar. Vorm Abendessen fertig. Hat sich auch verändert die letzten 10 Jahre, diese Ansicht. Aber ich glaube, du kannst mir da gut folgen, kannst gut mitgehen.
Ja, es hat irgendwie beides was so, ne? So
ja.
Eine Show irgendwie im Dunkeln ist auch geil und voller Platz und irgendwie so. Zum Schluss noch, letzte Frage. Du hast nur einen Mikrofontyp für eine Rockband. Welches nimmst du?
Ich habe nur einen Mikrofontyp für eine Rockband. Im Studio oder live?
Live.
Um die ganze Band aufzunehmen.
Ja, genau. Du hast halt so viele, wie du willst, aber darfst nur einen Mikrofontyp verwenden.
Ja, dann wird es wahrscheinlich ein S für eine Rockband, ein SM57.
Ja. Ja, hätte ich erwartet.
Genau. Ja.
Falls du noch Zeit hast, zu guter Letzt, ich habe dich jetzt gelöchert mit ganz vielen Fragen. Jetzt darfst du einmal zurückschießen. Deine Frage an mich.
Ja, ich habe mir eine Frage überlegt. Es gibt ja immer, hast du den Moment noch quasi vor den Shows, wenn du am FOH stehst, bevor die Show losgeht, die 5 Minuten davor, spürst du das noch? Weißt du, was ich meine? Weswegen du eigentlich wahrscheinlich auch diesen Beruf irgendwo machst?
Ja, ja, also auf jeden Fall. Inzwischen gesunde Anspannung. Ganz früher war es halt absolut nervenzerreibende Nervosität, die dann irgendwann gewichen ist, als die Show losging. Also quasi Lampenfieber, komm, stehst du auf der Bühne, ist es weg. So, das hatte ich halt früher ganz, ganz schlimm. Aber irgendwann ist das so abgeflacht, weil ich halt viel zu viel einfach gemacht habe und von einem Job zum nächsten, dass mir das dann auch, naja, nicht egal wurde, aber dass ich halt so richtig abgewichst wurde. So, dass ich dann da halt auf großen Festivals stand oder wichtige Jobs gemacht habe und mich das halt gar nicht mehr so berührt hat, einfach weil ich zu viel gemacht habe in der Zeit. Das war so kurz vor Corona, 2019. Da war ich einfach richtig viel unterwegs und bin von Produktion zu Produktion gesprungen und dann über Nacht irgendwie von einem Festival zum nächsten Künstler und so weiter. Und dann fand ich dann auch irgendwann ein bisschen ungesund. Dann kam ja zum Glück irgendwie eine Zwangspause. Zum Glück für mich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch, weil ich dann da, wenn ich so weitergemacht hätte, glaube ich, auch in Burnout gelandet wäre. Und danach gab es halt wieder für mich immer eine ganz andere Wertschätzung, am Pult zu stehen. Und das machen zu dürfen, was wir da machen, was ja auch echt irgendwie ein bisschen bekloppt ist, ne? Muss man auch mal sagen.
Absolut.
Und jetzt habe ich halt zum Glück nicht mehr das, was ich früher hatte, ganz früher dieses Hibbelige, dass ich dadurch auch vielleicht ein bisschen Quatsch gemacht habe am Mischpult, mich getrieben gefühlt habe oder irgendwie mir Probleme eingeredet habe, die es nicht gab. So, inzwischen bin ich da, glaube ich, erfahren genug, um das irgendwie so wegzustecken und mich ein bisschen auf mein Pfeil verlassen zu können und zu wissen, dass das schon gut werden wird. Und das hat mir über die Zeit auf jeden Fall geholfen, da diesen Druck mir selber irgendwie wegzunehmen. Ich habe ja vorhin dich irgendwie auch mal ein paar Mal so ein bisschen versucht, in diese Richtung auszufragen. Deswegen danke für diese Frage, das ist eine gute Frage. Das kennt, glaube ich, wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen und dann typabhängig hat man das mal mehr, mal weniger. Ich hatte das früher halt unglaublich doll.
Es ist aber auch, es ist ja auch ein, ich finde, es ist auch ein schönes Gefühl. Also es kann ja diese Anspannung, die davor passiert. Also wenn man ist sehr fokussiert, ist es definitiv ein Grund, warum ich, glaube ich, das auch noch irgendwie so mache. Also ich mag das ganz gern. Also diesen Punkt kurz vor der Show, okay, jetzt sind wir soweit, haben überall unsere Häkchen gemacht bei allen Sicherheitsabfragen und können jetzt quasi losfliegen, wenn wir wollen. Und ja.
Ja, okay, dann habe ich dich tatsächlich auch erst ein bisschen falsch verstanden. Ja, das ist gar nicht so sehr der Moment, den ich so doll genießen kann. Eigentlich möchte ich dann schon, dass es losgeht. Aber ich verstehe schon so ein bisschen, was du meinst. Also ja, diese Anspannung und der Fokus, den man dann hat, das muss wahrscheinlich so ähnlich sein, wie wenn man gleich in den Boxring steigt oder als Fußballspieler ein wichtiges Spiel hat oder wahrscheinlich in unserem Fall dann eher so als Zeugwart oder Co-Trainer oder so. Also diese Anspannung, die habe ich auf jeden Fall inzwischen, wie gesagt, eher positiv. Und so richtig genießen kann ich es aber auch erst, wenn die Show dann läuft, sagen wir mal so ab Song 2 oder 3, wenn ich merke, okay, das funktioniert alles. Einfach merke, dass es irgendwie gerade ganz geil ist, irgendwie was man da macht. Es klingt gut, alle Leute haben Spaß und dann kommt so ein Glücksgefühl auf, was ich auch nur dadurch bekomme. Es ist schon so ein bisschen so wie eine Droge, kann man sagen.
Absolut, absolut.
Du musst jetzt...
Ja, ich muss wirklich arbeiten. Es wird schon nach mir geschrien.
Das heißt, wo kann man dich jetzt irgendwie auf Tour dann antreffen? Was ist das Nächste, was passiert?
Zürich, München, Wien und Köln. Ach Gott, so die Klassiker. Zwischendrin bin ich nochmal auf einer anderen Produktion. Da geht's ein bisschen nach UK nochmal für 3 Shows. Genau.
Hey Bernhard, vielen Dank,
dass du
mein Gast warst, dass ich dich als Gast haben konnte, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so ein schönes Gespräch führen konnten. Ich habe da noch mal ganz viel über dich auch erfahren können, was ich bisher noch nicht wusste, und darum geht's mir ja auch in diesem Podcast, da einfach noch mal mit ein bisschen Ruhe über bestimmte Dinge zu sprechen, für die man sonst vielleicht keine Zeit hat. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß auf Tour, ne? Hab gute Shows und dann bis ganz bald mal wieder in echt.
Vielen Dank für die Einladung. Hey, schönen Tag und bis bald. Ciao.
Bis bald, mein Lieber. Ciao. Das war die Folge mit Bernhard. Mich interessiert jetzt natürlich, wie es euch gefallen hat. Schreibt es doch gern in die Kommentare hier. Auch in die Kommentare können Fragen an Bernhard oder aber auch generelle Fragen, die ich in die zukünftigen Podcasts mit aufnehmen könnte, zum Beispiel in der Schnellfragerunde. Wenn ihr Wunschgäste habt, ihr Artis, ab in die Kommentare. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, unter CL Audio Klangoptimierung findet ihr mich. Und wer sich für mein Workshop-Angebot oder ein 1:1-Coaching interessiert, dem empfehle ich meine Webseite cl-audio-klangoptimierung.de. Dort findet man alle Infos und gegebenenfalls auch einen aktuellen Workshop-Termin. Für Coachings schreibt mich bitte direkt an. Empfehlt diesen Podcast weiter und liked, was das Zeug hält. Und ich ziehe jetzt hier den Stecker und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao.